Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 25. März 2024. Bald demnächst ist Ostern, das Fest, etwas früher da im Jahr als auch schon, kommt es mir vor, das Fest der Auferstehung, das Fest der Wiedergewinnung, der Kräfte und der Erneuerung des Lebens. Keine Angst, bald ist Ostern, macht euch keine Sorgen. Die Schweizerische Volkspartei SVP geht an ihrer Delegiertenversammlung auf Distanz, auf Konfrontationskurs gegenüber dem Bundesrat Albert Rösti. Es geht um die Frage der Energieversorgung und vor allem geht es um diesen Kompromiss, den da Albert Rösti, damals noch Nationalrat, mit der Linken, mit den Grünen ausgetüftelt, ausgehandelt hat, dass man die Wasserkraft ausbauen könnte, aber im Gegenzug bot man eben auch Hand, da die Windräder und Solarzellen hochzufahren in der Schweiz, dies mit einem sogenannten Mantelerlass, der allerdings, und das wird kritisiert intensiv schon zu meiner Zeit, als ich noch im Rat saß, dass eben dieses Gesetz, dieser Mantelerlass zu einem Abbau der Volksrechte führen würde, zu einer Minderung der Einspruchs- und eben Volksrechte gegen solche Bauvorhaben. Und dagegen hat sich nun Widerstand geregt. Man hat Rösti vorgeworfen, allzu naiv hier mit den Linken und mit den Grünen zusammengespannt zu haben. Gibt ja auch den Verdacht, dass man diesen Energiekompromiss damals aushandelte, um die Chancen in den Bundesrat gewählt zu werden, von linker Seite etwas anzuheben, aber dafür gibt es natürlich keine Belege. Kurzum, die SVP stellt sich da auf den Standpunkt, eben nicht eine flächendeckende Tapezierung mit Solarpanelen oder aber die sogenannte Verspargelung der Landschaft durch die Windräder einfach so kopfnickend zuzulassen. Und das ist im Grunde ein Zeichen der, ja, demokratischen Vitalität in der Volkspartei, denn dort hat es ja immer wieder Auseinandersetzungen mit den eigenen Bundesräten gegeben, was ich persönlich ausdrücklich begrüße. Das Problem anderer Parteien besteht eben darin, dass ihre Magistraten, ihre Exekutivpolitiker anfangen, auch die Parteien zu führen und dass man des Hausfriedens zuliebe von Grundsätzen abrückt und sich sozusagen der Machtoptimierungsstrategie der entsprechenden Exekutivpolitiker allzu willfährig unterwirft. Das ist in der SVP nicht der Fall. Allerdings interessant, die Berner haben da gegen die Zürcher und andere Einspruch erhoben. Sie haben mit ihrem Bundesrat Albert Rösti gestimmt. Das ist vielleicht noch eine interessante Nuance. Gleichzeitig ist gewählt worden an der Delegiertenversammlung in Langenthal Marcel Dettling zum neuen SVP-Präsidenten. Ich kenne Marcel Dettling natürlich noch aus meiner Zeit in der Politik und er ist ein hervorragender SVP-Politiker und auch eine sehr gewinnende Persönlichkeit. Und die intelligenteste Kolumne zu dieser Wahl hat mein früherer Kollege Markus Somm geschrieben in der Sonntagszeitung. Er hat daran erinnert, als hervorragender Historiker, der er ist, dass nun bei den bürgerlichen oder softbürgerlichen, also zumindest bei all diesen Parteien, die einst den Bürgerblock gebildet haben, SVP, Mitte, einst CVP und FDP, nun Katholiken den Ton angeben, die den Sonderbund des 19. Jahrhunderts ausgemacht hätten. Das gilt eben auch für den Thierry Burkhardt von der FDP. Der ist zwar Aargauer, aber Freiämtler und habe sozusagen, die Freiämtler hätten damals eben auch für den Sonderbund kämpfen wollen. Nun also die Innerschweiz, die Urschweiz, die Sonderbundsschweiz hier als Verteidigerin des Sonderfalls gegenüber der Europäischen Union. Das ist das Argument, dass also drei Exponenten gewissermaßen der Urkantone im weitesten Sinne, dass die nun den Kampf anzuführen hätten gegen den EU-Rahmenvertrag, dies die Beobachtung von Markus Somm. Terror in Moskau, ein fürchterlicher Anschlag da auf eine Konzerthalle durch mutmaßlich islamistische Täter, die erstaunlich, das ist sehr schnell gegangen, bereits gefasst worden sind, als sie offenbar auf dem Weg in die Ukraine waren, haben sich nach Westen da absetzen wollen. Und über 100 Tote, das ganze Konzertgebäude ist da eingestürzt, es wurde Feuer gelegt, es sind Bilder im Internet erschienen, die diese Gräuelattacke gezeigt haben, eine extrem blutige Untat, eine Schandtat, die da begangen worden ist. Und wenn ich heute Morgen in die Zeitungen schaue, dann irritiert mich einfach die Propagandaschlacht, die jetzt da auch in schweizerischen Medien tobt, allem voran die Neue Zürcher Zeitung. Das ist also ziemlich heftig und deftig, wie da jetzt die Propaganda-Artillerie aufgefahren wird, um diesen Terroranschlag auch gegen den ohnehin ungeliebten Machthaber da im Kreml in Anschlag zu bringen. Ich weiß nicht, ob man das so geschrieben hätte damals 2001, als es zu diesen Terroranschlägen auf New York und andere amerikanische Städte gekommen ist. Das zeigt einfach, wie stark durchdrängt mittlerweile auch der schweizerische Medien-Mainstream hier ist. Natürlich versuchen jetzt alle Seiten diese Gräueltat irgendwo politisch auszuschlachten. Das versuchen natürlich auch die Russen. Interessant, mir ist eine Nuance aufgefallen. In der NZZ wird die Behauptung Putins, es gäbe da Verbindungen in die Ukraine zu dieser Terrorattacke. Das wird kategorisch und fast schon im höhnischen Ton in Abrede gestellt. Gleichzeitig lese ich im Tagesanzeiger einen Kommentar des Journalisten Thomas Avenarius. Das ist ein Mitglied der Süddeutschen Zeitungsredaktion. Und der lässt diese Spekulation sehr wohl als nicht ganz unplausibel erscheinen. Und ich kann mich erinnern, damals 2001, nach dem Anschlag auf das World Trade Center, hatte ich die Gelegenheit, mit amerikanischen Politikern zu sprechen. Und für die war auch das Risiko sehr real, dass eben damals das Regime in Bagdad, im Irak, zusammenspannen könnte mit diesen Islamisten, so nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Und das ist natürlich eine Logik, die jetzt auch der Kreml hier sozusagen nach vorne bringt. Wir können das nicht kommentieren. Ich staune einfach darüber, wie faktensicher und wie erkenntnisgewiss da gewisse Medien auftreten, als ob sie ganz genau Bescheid wüssten, was jetzt da vorliegt. Also hier mahne ich einfach zur Ausgewogenheit und auch zu einem ja gewissen respektvollen Abstand. Das ist unglaublich, wenn an einem solchen Konzertabend noch mit Tanzveranstaltungen, Jugendlichen, Kindern so etwas passiert. Ein ganzer Gebäudekomplex wird da abgefackelt, und das jetzt sozusagen auszuwerten, um zu zeigen, was für ein himmeltrauriger Versager da angeblich im Kreml sitze, das ist meines Erachtens hier komplett die falsche Tonalität, und sie zeigt, dass natürlich entsprechend die Berichterstattung leider auch in der Schweiz alles andere als neutral ist. Nun dann ein Gegenschnitt zu einer erfreulichen Nachricht. Die Schweizer Skifahrer haben da sehr erfolgreich die Saison abgeschlossen. Marco Odermatt, der große Dominator, gewissermaßen in den Fußstapfen des überragenden Pirmin Zurbriggen, mit dem wir ja letzte Woche die Veranstaltung gemacht haben, mit Marc Girardelli, den einstigen Antipoden, die zum ersten Mal überhaupt gemeinsam auf der Bühne waren. Sie können die Übertragung dieses Gesprächsabends im Hotel Marriott in Zürich auf unserer Webseite anschauen. Sehr beeindruckend, sehr souverän, diese unterschiedlichen Charaktere. Girardelli, der Draufgänger, der Kämpfer, und Pirmin Zurbriggen, der Ski-Gentleman. Und Marco Odermatt ist jetzt an dem Punkt, an dem Pirmin Zurbriggen zurückgetreten ist damals mit 27, 28 Jahren. Und Odermatt, ein ebenfalls überragender Skifahrer. Odermatt kommt, glaube ich, wenn ich da richtig informiert bin, eher von der Abfahrt, während Zurbriggen sich von den technischen Disziplinen sozusagen zur Abfahrt dann emporgearbeitet hat. Lara Gut ebenfalls super erfolgreich in dieser Saison. Und im Zusammenhang mit dem Skirennsport ist ja nun auch vom Klimawandel die Rede, weil viele Rennen abgesagt werden mussten oder beeinträchtigt waren. Da ist mir eine Meldung aufgefallen heute Morgen im Wall Street Journal. Da werden also die Skigebiete in Südamerika, vor allem in Chile und Argentinien, angepriesen. Also interessant, dass die Klimaveränderungen vielleicht auch eine geografische Umprägung des Skirennsports zur Folge haben könnten. Allerdings, die Schweiz sei da nicht so schlecht aufgestellt, weil viele unserer Skigebiete in höheren Lagen da angesiedelt wären. Vier Gaunerworte, schreibt mein Kollege Christoph Mörgli in der Weltwoche, vier Gaunerworte der Europäischen Union, bei denen man aufpassen müsse, sobald sie fallen. Erstens bilaterale 3, das ist ja auch so ein, ja, ein Stichwort, das gebracht wird, um sie für die diese neuen Rahmen- und Paketlösungen da gefügig zu machen, um sie einzulullen. Bilaterale 3 ist natürlich ein Betrugswort, denn es geht nicht mit der Europäischen Union um bilaterale, gleichberechtigte Verträge auf Augenhöhe, sondern es geht um einen Vertrag, bei dem die EU einseitig abändern kann und auch Gesetze in der Schweiz erlassen kann. Wir haben darüber gesprochen. Dann Marktzugang ist auch so eine Chiffre, die eben irreführend betrügerisch ist. Marktzugang, so als ob durch diese Verträge jetzt der Marktzugang der Schweizer Wirtschaft gesichert werde in die Europäische Union. Das ist nicht der Fall. Der Marktzugang wird durch das Freihandelsabkommen von 1972 gesichert. Dieses Freihandelsabkommen ist nicht Teil dieser Vertragsverhandlungen. Allerdings möchte die EU ihren Rechtsveränderungsautomatismus, da ihre dynamische Vertragsauffassung auch auf das Freihandelsabkommen von 1972 übertragen. Das würde dann bedeuten, dass die Schweiz die Kontrolle verlöre über unsere Außenwirtschaftspolitik. Das wäre verheerend. Das ist ja genau das Problem, das jetzt die Briten haben, dass sie durch ihre EU-Mitgliedschaft den Löffel abgegeben hatten und eben nicht mehr ihre eigene Freihandels- und Außenhandelspolitik bestimmen konnten. Das dürfen wir auf keinen Fall machen. Dann Rechtssicherheit, das wäre das dritte Gaunerwort. Man bekomme Rechtssicherheit durch diesen neuen EU-Vertrag. Das Gegenteil ist der Fall. Das ist Rechtsunsicherheit, wenn eine Vertragspartei nach eigenem Gutdünken die Verträge immer abändern kann. Das ist ja die Essenz, das Wesen dieses dynamischen Mechanismus. Und das letzte Gaunerwort, EU-Friedensprojekt, das auch immer wieder betont wird. Ja, die EU hat einmal als Friedensprojekt begonnen, aber sie ist eben kein Friedensprojekt mehr. Im Gegenteil, sie steht heute im Krieg und sie hat auch eine zunehmend aggressive Tonalität, die eigenen sogenannten Werte verabsolutierend und all das diskriminierend, was diesen Werten entgegensteht. Dann Enthüllungen, Kurt Pelda, der Kriegsreporter und Rechercheur, hat aufgedeckt in den CH-Medien, dass der Attentäter von Zürich, der Messerstecher, dass der in einer Winterthurer Moschee offensichtlich da radikalisiert worden sei, beziehungsweise dort sich aufgehalten habe. Der zuständige Imam, da gibt es Bilder, wie er posiert mit der Zürcher Sicherheitsdirektorin Jacqueline Fehr von der Sozialdemokratischen Partei, da ebenfalls in diesem Zusammenhang aufgetaucht. Kurzum, wir haben also an Schweizer Moscheen diese ja, Radikalisierungstendenzen. Und der Fall, der nun stark zu reden gibt, heute Morgen auch im Tagesanzeiger, da große Berichte in der Montagsausgabe, das zeigt einfach, dass das Zusammenleben zwischen Muslimen und Christen nicht einfach ist, dass es problembehaftet ist und dass diese Gewaltaktionen, die jetzt hier begangen worden sind, dass die nicht Einzelfälle sind. Wir hören auch Entsprechendes aus Deutschland, wir haben in der Schweiz entsprechende, auch jetzt nicht in dieser Drastik, aber doch immer auch von Spannungen und Problemen, die werden ruchbar. Und das ist einfach ein Ausdruck der Tatsache, dass wir da aufpassen müssen, in der Zuwanderungspolitik. Es ist einfach nicht so reibungslos, wie man sich das vorstellt. Und die Flüchtlinge, die früher in die Schweiz gekommen sind, nehmen Sie die jüdischen Flüchtlinge im Zweiten Weltkrieg, die ungarischen Flüchtlinge oder die asiatischen, die vietnamesischen Flüchtlinge in den 70er Jahren, die sind eben nicht dadurch aufgefallen, dass sie Straftaten begangen hätten oder solche fürchterlichen Gewaltattentate. Und das ist etwas, und das ist kein Pauschalurteil über die muslimische Glaubensgemeinschaft. Es gibt da natürlich sehr viele hochanständige Menschen, das soll da nicht in Abrede gestellt werden, aber es gibt eben auch das andere. Und das muss man im Blick behalten und deshalb ist hier auch angezeigt, entsprechend vorsichtig zu sein, was die Zuwanderung angeht aus bestimmten Ländern, aus bestimmten Gebieten. Und wenn die Leute da sind, dann muss man eben auch alles daran setzen, dass nicht der kulturelle Dominanzanspruch, der im Islam oder in Teilen des Islam innezuwohnen scheint, dass der sich da zur Geltung bringen kann. Da muss man sich dann anpassen. Dann gilt eben nicht eine Ausnahmeregelung, beispielsweise im Schulunterricht, wenn dann Kinder nicht ins Schwimmen gehen sollen und so weiter. Da muss man schon auf der Durchsetzung der eigenen Regeln beharren. Das sind ja keine revolutionären Erkenntnisse, das ist Common Sense, das ist etwas, ja, was man im Grunde immer schon gewusst hat, aber was leider in Zeiten einer zum Teil auch eben ideologiebehafteten Migrationspolitik allzu leicht und allzu schnell aus dem Blick gerät. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily für heute. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Jetzt dann gleich die internationale Ausgabe. Ich hoffe, wir sehen uns dann da gleich wieder. Und im Übrigen freuen wir uns bereits, wie ich eingangs schon angetönt habe, auf die unmittelbar bevorstehenden Ostern. Machen Sie es gut und bis dahin noch eine entspannte Zeit.
Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.